Sehen, worum es geht in diesem Quartal. Letzte Woche haben wir es auch schon gehört. Jesus spricht, ich bin. Und heute geht es um das Wort, ich bin das Brot des Lebens. Aber es gibt einige andere Sachen, die wir im Eingangsvideo schon gesehen haben. Und ich möchte es euch mal kurz zeigen, was Jesus alles sagt, wer er ist. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und da gibt es noch viele andere Ich bin. Und ich möchte dazu fügen, es ist zwar nicht ausgesprochen, ich bin das Brot des Lebens und es gibt kein anderes. Ich bin das Licht der Welt und es gibt kein anderes. Ich bin der Weg und die Wahrheit und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Wahrheit. Es ist exklusiv, was er hier sagt, und das ist sehr herausfordernd für uns heute, und das war es genauso damals vor 2000 Jahren, als er diese Worte gesagt hat. Und ich möchte heute auf eine Bibelstelle oder auf einen Bibeltext in Johannes 6 eingehen, und das ist dieser hier. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. So, das ist so ein isolierter Vers, den kennen die meisten von uns ziemlich gut, habt ihr schon oft gehört. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass man weiß, in welchem Zusammenhang dass dieser Bibeltext oder dass dieser Vers gesagt wurde. Wann hat Jesus das gesagt? Und die Vorgeschichte ist ziemlich interessant, nämlich einen Tag vorher ist was ganz, ganz Dramatisches passiert. Einen Tag vorher war die Speisung der 5000. Die Speisung der 5000. So eine starke Geschichte, was Jesus da gezeigt hat. Und was war nach der Speisung der 5000? Die Leute sind ihm nachgelaufen und haben ihn verfolgt. Und das war so cool, was er da gemacht hat, dass sie das wieder wollten. Und am nächsten Tag haben sie ihn wieder gefunden, und weil da gab's Brot, da gab's kostenloses Essen. Das hat's noch nie gegeben. Also jedenfalls seit die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, da gab's auch kostenloses Essen vom Himmel, aber da gab's auf einmal Essen. Da gab's Brot und das war ein riesengroßes Wunder. Und wenn man so etwas hört, dann könnte man fast meinen, also wenn wir das heute hinkriegen würden, wenn die Kirche so etwas machen würde, dass sie das Ernährungsproblem auf der Welt lösen könnte, dann hätte sie viel mehr Zulauf. Dann würden viel mehr Leute Christen werden. Dann würden sich vielleicht auch mehr Leute bekehren. Weil das ist ja nun wirklich überzeugend, eine Brotvermehrung. Und vielleicht haben die Jünger damals gesagt, boah, das machen wir jetzt immer so. Dann kommen die Leute. Brotvermehrung, wäre doch super. Stellt euch vor, wir könnten das hier jeden Sonntag. Essensvermehrung, wäre was los. Wir wären ziemlich bald in der Inntalhalle, das OVB wäre da, RFO wäre da, andere Fernsehsender wären da, demnächst wären wir dann in der Olympiahalle oder mehr. Und das wäre spektakulär. Wisst ihr, wie oft Jesus das gemacht hat, diese Brotvermehrung, wer weiß es? Er hat es zweimal gemacht, ja, einmal mit 5000 und einmal mit 4000 und dann nimmer. Schade. Ja, es gab schon mal sowas Ähnliches, ich habe es gerade angesprochen, das war keine Brotvermehrung, sondern da war gar kein Brot da und da ist es vom Himmel gekommen, das war im Alten Testament, als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, 40 Jahre waren sie unterwegs und es gab jeden Tag was zu essen, jeden Tag gab es Brot vom Himmel, ihr kennt die Geschichte mit dem Manna und Manna, ja, das war ein Wunder. Unglaublich, Millionen von Leuten haben jeden Tag was zu essen gekriegt vom Himmel. Und was haben sie gemacht? Ja, sie waren immer wieder dann trotzdem unzufrieden und haben das Maulen angefangen. In der Geschichte in 2. Mose steht das drin, dass sie ungefähr 10-mal gemotzt haben und gesagt haben, das ist ja blöd. Ja, wir wollen zurück nach Ägypten. Also dieses Manna ist auch nicht der Brüller. Wir hätten gerne Fleisch und hätten anderes Gemüse. Und dann haben sie geschimpft. Und Gott war es dann irgendwann zu viel und er hat gesagt, wisst ihr was, ihr kommt nicht ins gelobte Land. Und so war es dann auch. Von den Erwachsenen ist keiner ins gelobte Land gekommen, außer zwei, Josua und Kaleb. Sie haben Gott geglaubt und sie durften ins gelobte Land und die anderen sind alle gestorben, sogar Mose. Ja, Jesus hätte doch Brotvermehrung öfter machen können. Eigentlich ist es interessant, dass in der Bibel im Neuen Testament relativ wenig diakonische Aktivität von Jesus beschrieben wird. Ich meine, er hat Brotvermehrung gemacht zweimal, er hat viele Kranke geheilt, aber ansonsten war das nicht so sehr viel. Und was er eigentlich noch viel weniger gemacht hat, Jesus war praktisch total unpolitisch. Er hat sich überhaupt nicht aufgeregt über die Sache mit den Römern und dass die Besatzungsmacht waren und dass die eigentlich weggehören und dass das Land der Israeliten ist. Er hat sich da eigentlich nicht drum gekümmert. Jesus hat sich um was ganz anderes gekümmert. Warum hat er nicht jeden Tag Essensvermehrung gemacht? Da wäre doch was gegangen. Ich glaube, weil er wusste, das Essen rettet nicht. Das war schon so, als sie durch die Wüste gezogen sind, die Israeliten. Und er sagt den Leuten hier, die ihm nachgehen, weil sie essen wollten, er sagt ihnen etwas, was eigentlich wichtig ist. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht, setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Setzt alles dafür ein, für die Nahrung, die ins ewige Leben reicht. Tja, vergängliche Nahrung, unvergängliche Nahrung. Darf ich euch mal was fragen? Habt ihr unvergängliche Nahrung? Ihr wisst, ihr müsst jetzt nicken, ja. Ihr habt die Bibel in der Hand. Ihr wisst die korrekte Antwort. Habt ihr die unvergängliche Nahrung? Und die Leute damals, als sie das gehört haben von Jesus, guckt mal her, was sie dann darauf gesagt haben, sie haben ihn gefragt. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und dann sagt Jesus, nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Er hat eine komische Antwort. Irgendwie. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Glaubt an mich, sagt er. Und er erklärt dann mit ganz vielen Aussagen und es wird immer steiler, was er sagt, was er meint mit diesem Ding, das Brot des Lebens. Und er sagt dann, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Das haben wir gerade schon gehört. Und dann haut er ihnen einen vor den Latz und sagt, aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Nicht gerade diplomatisch, was er hier sagt. Schade, jetzt, wo so viele da sind, jetzt sagt er ihnen, ihr glaubt ja doch nicht. Seine Rede geht weiter und er erzählt noch ein bisschen mehr und er erklärt es immer noch besser. Und dann empören sich die Leute, die zuhören. Das liest sich innerhalb von 3-4 Minuten und 3 oder 4 Minuten später steht, sie empörten sich über das, was er gesagt hat. Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 6 Verse weiter. Es hatte eigentlich gut angefangen. Und dann sagt er das, worum es ihm wirklich geht. Er sagt, das Brot des Lebens, damit meine ich jetzt nicht nur mein Wort, er sagt noch etwas ganz anderes und damit können Sie anscheinend in dem Moment gar nichts anfangen. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und jetzt erklärt er, was das Brot ist. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Brot ist Fleisch. Komisch. Was meint er damit? Und dann hat er noch ein bisschen was gesagt und er hat mit den Leuten noch diskutiert und dann ist es ihnen zu bunt geworden und dann steht da, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Faszinierend, wie schnell die Menschen ihre Meinung ändern, wenn jemand wie Jesus da etwas über sich sagt. Solange er Wunder getan hat, waren sie alle dabei. Brotvermehrung, super. Jesus, Halleluja, wir glauben an dich, du bist der Messias, wir folgen dir nach. Krankenheilung, Totenauferweckung, Blinde sehen, Lahme stehen auf. Jesus, super, Halleluja, wir folgen dir nach. Und wir sind manchmal auch so. Jesus segnet uns. Er hört unser Gebet. Wir kriegen den Job, den wir uns wünschen. Wir kriegen die Wohnung, die wir uns gewünscht haben. Wir kriegen einen Partner, für den wir gebetet haben. Oh Jesus, du bist so gut. Halleluja. Preis dem Herrn. Und als er dann sagt, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut, dann ändert sich das. Es war ja auch irgendwie schwer verständlich für die Leute, die damals zugehört haben, was er damit meint. Mein Fleisch, mein Blut, kennt ihr das? Wir benutzen das. Woran erinnert euch das? Hatten wir letzte Woche hier, Abendmahl. Das Abendmahl. Das Abendmahl ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das Abendmahl ist was Schönes, aber ich muss euch etwas sagen. Das Abendmahl selber hat keine Wirkung. Das Abendmahl selbst hat keinerlei Wirkung, weil die Bibel sagt, solches tut zu meinem Gedächtnis. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Jesus sagt, ihr dürft das nicht vergessen, weil er weiß, wir vergessen sogar etwas so Zentrales. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und hier sind wir, hat die Schrift eine ganz andere Aussage als die katholische Kirche, die das Abendmahl ganz anders definiert, nicht zum Gedächtnis. Und ich muss das leider so sagen, aber es ist die Wahrheit, weil die Schrift das sagt, das Brot heilt uns nicht, sondern der Leib Jesu hat uns geheilt. Der Wein wäscht uns nicht rein, sondern das macht das Blut Jesu und das hat es schon gemacht. Und es wirkt nur, wenn wir daran glauben. Sonst ist es wirkungslos. Es gibt ein religiöses Gefühl. Ein religiöses Gefühl kann was Schönes sein, aber es kann auch eine Attrappe sein. Und es ist nichts drin. Das Brot des Lebens heißt, ich glaube, das Brot des Lebens zu nehmen. Oder besser als ich glaube, heißt, ich vertraue darauf, dass ich das brauche, weil ich sonst, Christoph hat es vorhin gesagt, weil ich sonst verloren bin. Verloren. Glaubt jemand dran, dass man verloren gehen kann? Ich meine, kann das sein, dass man verloren gehen kann? Ich meine so richtig mit Hölle und so. Und mit ewig getrennt sein von Gott. Gibt's das? Wir haben vor 3 Wochen Weihnachten hier gefeiert. Und da wird ja mal die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Das ist auch wichtig, die nicht zu vergessen, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Und da kommt immer der Teil drin vor, wo die Hirten auf dem Feld sind. Und dann kommt der Engel und der sagt, habt keine Angst, denn euch ist heute der Retter geboren. Der Retter. Die Bibel ist kristallklar bei diesem Thema. Der bekannteste Bibelvers im Neuen Testament kennen die meisten hier, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Nicht verloren gehen, 1. Korinther 1, Vers 18 steht, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Es gibt Verlorenheit, das ist dramatisch, ja. Aber es ist wichtig, das zu sagen, es kann in den Graben gehen, das Leben. Es geht um Rettung und es geht um Verlorenheit. Es geht nicht um diese oder jene Meinung, es geht nicht um diese Kirche oder jene Kirche, es geht nicht um diese Konfession oder jene Konfession und Denomination. Es geht um Rettung und Verlorenheit. Und Rettung gibt es, ich glaube, nur, wenn man Verlorenheit erkennt. Warum braucht man sonst Rettung? Rettung gibt es nur, wenn man auch Sünde zugibt. Das ist nicht einfach. Also ich finde das nicht einfach, Sünde zuzugeben. Ich finde das nicht einfach, zuzugeben, dass ich es irgendwie verkackt habe. Ich mag das nicht. Es ist noch schlimmer, zuzugeben, wenn man an einen Punkt kommt, wo man vielleicht sagen muss, ich habe mein Leben vermurkst bisher. Und die Konsequenzen sind ziemlich dramatisch, wenn man den Murks nicht zugibt. Es hat Konsequenzen für die Ewigkeit, wenn ich Sünde nicht Sünde nenne und es nicht ändere. Und trotzdem, die gute Nachricht ist da. Good News lautet, man kriegt es los. Man kann es loswerden und es gibt Rettung. Das Blut Jesu wäscht rein von aller Sünde, nach wie vor, immer noch. Frage, bedingungslos? Schwierige Frage, aber wichtige Frage, bedingungslos. Es gibt eine, Bedingung. 1. Johannes 1, Vers 9, man muss Sünde zugeben, wenn sie offenbart wird. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Man muss es zugeben, dass man es vergeigt hat. Und dann wirkt es. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten mit ein paar Leuten zu tun gehabt, die ich von früher auch kenne und die ziemlich viel in ihrem Leben versemmelt haben und die irgendwo rausgekommen sind und die das große Problem haben, sie haben das Allermeiste selber zu verantworten, wo sie jetzt angekommen sind. Und sie haben noch ein größeres Problem. Ihre Hauptbeschäftigung ist es jetzt, zu rechtfertigen, dass diese bescheidene Situation sie nicht verursacht haben. Das sind 2, 3 Personen, wo ich mir denke, die könnten das echt loswerden. Die könnten einen Turnaround in ihrem Leben haben, aber sie müssten es zugeben. Und dazu muss man sich demütigen. Das ist nicht einfach. Aber es funktioniert nicht ohne das. Das Blut Jesu, wir haben hier das Kreuz, das Blut Jesu wirkt nach wie vor, wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir unsere eigenen Fehler darüber Buße tun und um Vergebung bitten. Aber dazu muss ich es anschauen. Dazu muss ich bekennen, dass das so ist. Man muss es anschauen. Oder man kann auch wegschauen. Man kann hinschauen oder wegschauen. Viele schauen weg. Ich habe in meinem Leben lange, lange weggeschaut, weil ich wollte das nicht wahrhaben, dass mein Leben kein gutes war und dass ich auf keinem guten Weg war und dass ich vieles selber vermurkst hatte, weil das war sehr unangenehm, zu kapitulieren. Nicht hinschauen. Ich habe letzte Woche einen Film geguckt auf Netflix, der heißt Don't Look Up. Darf ich fragen, wer hat den schon gesehen? 3, 4 Leute, Don't Look Up. Ganz interessant. Ich erzähle euch mal, worum es geht. Es ist eine bitter, bitterböse Satire über unsere Gesellschaft. Es geht um Folgendes. Zwei Wissenschaftler, Astronomen, entdecken einen Kometen und sie sind ganz fasziniert und er kriegt ihren Namen und auf einmal berechnen sie, was mit dem, wo der hinfliegt. Und sie rechnen und rechnen 100 Mal hin und her und die NASA rechnet und die japanischen Wissenschaftler rechnen und die russischen Wissenschaftler rechnen und es kommt immer das Gleiche dabei heraus, in einem halben Jahr wird dieser Komet auf der Erde einschlagen und er wird alles Leben auslöschen. Und jetzt kommt das Skurrile, sie gehen an die Öffentlichkeit, sie gehen zur Politik, sie gehen in die Medien, sie gehen an die Presse und alles Mögliche. Und es interessiert niemanden. Es interessiert die Menschen nicht. Wir schauen nicht nach oben. Amerika hat in diesem Film eine Präsidentin und die Präsidentin gibt eine Parole aus. Don't look up, schaut nicht nach oben. Das zieht euch nur runter. Ja? Das ist nicht so schlimm. Wir können jetzt keinen Kometen gebrauchen. Wir haben demnächst Zwischenwahlen. Passt das überhaupt nicht, sagt sie. Also total überzeichnete Charaktere. Die Schauspieler sind lauter tolle Schauspieler aus Hollywood. Leonardo DiCaprio ist der Hauptdarsteller. Bei dem Ganzen spielt ein Wissenschaftler. Und nach einem halben Jahr, dann am Schluss sagen sie, oh, anscheinend müssen wir dann doch etwas unternehmen. Da probieren sie so eine Rakete zu starten, die den Kometen zerstören soll, aber das misslingt. Und ja, die Erde wird getroffen. Und ich dachte mir bei diesem Film, so ähnlich ist es auch mit der Menschheit. Sie schauen es nicht an. Sie wollen es nicht anschauen, weil das können wir überhaupt nicht gebrauchen, so etwas. So einen Kometeneinschlag, so etwas wie Verlorenheit, so etwas wie Hölle. Mei, also das passt gar nicht in unsere Zeit. Und es nicht anzuschauen, ist fatal. So wie in dem Film, der Komet kommt trotzdem, ob du hinguckst oder nicht. Und so ist es auch mit uns. Wir werden sterben, ob wir wollen oder nicht. Das wird so sein. Und wir werden Gott treffen, ob wir wollen oder nicht. Ja. Jeder wird ihn treffen. Und ich sehe das auch so im Zeitgeschehen, in unserer Zeit, in der wir sind, es gibt so etwas, ja, die Theologen, die Christen nennen das den Heilsplan. Habt ihr bestimmt schon mal was davon gehört? Heilsplan, das ist, Jesus kommt auf die Erde, er geht ans Kreuz, er stirbt für unsere Sünden und dann kommt die Auferstehung und dann kommt die Himmelfahrt. Und dann kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes und dann kommt die Zeit der Gemeinde. In der sind wir jetzt schon sehr lange drin. Und dann steht in der Bibel etwas vom Abfall. Vom Abfall. Und es müssen zwei Dinge geschehen, bevor Jesus wiederkommt. So steht es in der Bibel. Das ist der große Abfall und das ist das Auftreten des Antichristen. Und der große Abfall, das beschäftigt mich, dieses Thema, weil wer kann abfallen? Moslems können nicht abfallen. Atheisten können nicht abfallen. Ungläubige können nicht abfallen. Abfallen können nur Gläubige. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir darüber reden. Sorry, wenn ich immer irgendwie die gleichen Dinge hier sage, aber es drängt mich. Es drängt mich. Es ist so ähnlich, wie Paulus sagt, ich will mich nicht mit Paulus vergleichen, aber Paulus sagt, es ärgert mich nicht, dass ich euch immer wieder das Gleiche sage, weil es so wichtig ist, über diese Dinge zu reden. Ich komme zum Schluss und ich hab zwei Dinge jetzt auf dem Herzen oder für zwei Personengruppen und das eine sind die diese Errettung nicht kennen. Und die sie noch nicht haben. Und die merken, ich brauche das. Denen will ich sagen, die ist möglich. Heute. Heute. Warte nicht. Morgen wird es schon ein bisschen dünner, übermorgen noch ein bisschen dünner und am Ende der Woche ist nicht mehr sehr davon, viel davon übrig. Jesus ist gekommen, um uns zu retten, nicht um eine Religion zu bringen, weil wir sonst verloren sind. Das ist für die, die diese Rettung nicht kennen und für all die anderen, die gerettet sind und die das auch wissen in ihrem Herzen, ich bin gerettet, denen will ich sagen, es gilt etwas für uns, was Jesus ganz am Schluss gesagt hat. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, geht hin. Geht hin. Die Ampel steht auf grün. Wir brauchen keine, Reinhard Bonke hat gesagt, wir brauchen keine Sondergenehmigung vom Bundesverkehrsminister, um loszulaufen. Die Ampel ist seit 2000 Jahren auf grün, um loszugehen in die Welt und den Menschen zu erzählen, dass es Rettung gibt. Ja, nutzt das. Man kann heute nach dem Gottesdienst auf uns zukommen. Wir können reden, wir können beten. Aber nicht nur das, wir wollen auch für die Kranken beten. Wir wollen auch beten für die, die belastet hier sind, die Wiederherstellung brauchen, die mit ihren Nöten da sind. Emmy ist da mit ihren Gebetsleuten. Nutzt diese Möglichkeiten, weil wir sollen das. Gott hat nicht gesagt, ich gebe euch die Möglichkeit, eure Lasten abzuladen, sondern ich will, dass ihr das macht. Kommt alle her. Ja, Amen. Ich will noch beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns das ja, in deinem Wort auch so klar offenbarst, dass du das Brot des Lebens bist und dass dieses Brot dein Leib ist und das Blut, das du vergossen hast für unsere Schuld, damit wir gerettet werden und nicht verloren gehen. Erinner du uns da immer wieder dran. Ich danke dir, dass Rettung möglich ist. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast, dass du viele hier gerettet hast. Und ich bitte dich, dass du uns die Gelegenheiten auch schenkst und zeigst, wo wir dieses Rettungsangebot auch weitergeben. An Menschen in unserer Nähe, an Menschen in unserem Umfeld, in unserer Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer. Dass wir liebevoll und mutig sind, von dir zu erzählen. Amen.